Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Freitag, der 12. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Scalable Capital, das neuerdings übrigens mehr als 1 Million Nutzer und über 20 Milliarden Euro an Kundenvermögen hat. Zum Abschluss der Woche haben wir dann noch einen der wichtigsten Konzerne der Finanzwelt, den niemand kennt, und davor gibt's mal wieder ein Corona-Comeback aus Deutschland. Leute, das Warten hat sich nicht gelohnt. Die EZB hat sich gestern zum Leitzins geäußert und wie erwartet gar nichts verändert. Außerdem hat die EZB auch nichts zu einer anstehenden Leitzinssenkung gesagt. Das kam an der Börse alles nicht so gut an und der DAX hat zum Beispiel fast 1% verloren. Noch schlimmer lief es bei ThyssenKrupp, die um die 7% verloren haben, und der Grund dafür ist mal wieder die Stahlsparte. Die steckt ja schon seit Jahren in Schwierigkeiten und macht massive Verluste. Genau dazu haben sich gestern Abend auch der Aufsichtsrat und der Vorstand der Stahlsparte getroffen, und eigentlich sollte der Vorstand bei dem Treffen einen Plan vorlegen, wie man das Stahlbusiness wieder profitabel kriegt. Genau so einen Plan gibt es aber noch nicht, zumindest hat das gestern das Handelsblatt berichtet, und das sorgt bei Investoren natürlich für Unsicherheit. Hauptgrund für die Verluste ist übrigens neben den eher niedrigen Stahlpreisen die geringe Auslastung. Das Hauptwerk in Duisburg ist zum Beispiel auf eine Produktion von 11 Millionen Tonnen ausgelegt. Aktuell werden nur 9 produziert. Aber ein paar gute Nachrichten gab es dann doch noch. Zum Beispiel hat die Aktie von ProSiebenSat.1 um die 6% zugelegt, weil die Firma ihre Tochterfirmen Flaconi und Verivox verkaufen will. Die Logik dahinter ist der Holdingabschlag, über den wir hier schon öfter gesprochen haben. Investoren kaufen nämlich am liebsten die Aktien von Firmen, die ein klares Geschäftsmodell haben. Das ist erstens einfacher zu analysieren und zweitens kann dann das Management auch den vollen Fokus auf das eine Geschäft legen. Deshalb finden Investoren es meistens auch gut, wenn eine Firma wie ProSieben sich mehr aufs Kerngeschäft fokussiert. Dann gab es gestern an den US-Börsen einige richtig große Kursbewegungen. Die Aktie von der Biotech-Firma Alpine Immune Sciences hat zum Beispiel 40% zugelegt, weil sie vom Pharmakonzern Vertex Pharmaceuticals übernommen wird. Das ist aus zwei Gründen spannend. Erstens wird Alpine für fast 5 Milliarden Dollar gekauft, obwohl die Firma so gut wie keinen Umsatz macht. Aber sie forscht natürlich an einigen Medikamenten, die sehr vielversprechend sind. Zweitens haben wir hier fast noch nie über Vertex gesprochen, der Konzern ist aber über 100 Milliarden Dollar wert. Oder anders gesagt, genauso viel wie die deutschen Pharma-Riesen Bayer und Merck zusammen. Wer jetzt gedacht hat, dass 40% Rendite schon die Spitze sind, hat aber noch nicht die Aktie von Rent the Runway gesehen. Die hat gestern nämlich zwischenzeitlich deutlich mehr als 100% zugelegt. Und Schuld daran ist keine Übernahme, sondern Quartalszahlen. Nur zur Erinnerung, Rent the Runway ist als Plattform gestartet, auf der man sich Luxusklamotten für spezielle Events mieten kann, statt sie direkt kaufen zu müssen. Das fand die Börse so gut, dass die Aktie beim Börsengang Ende 2021 mehr als 1 Milliarde Dollar wert war. Bis gestern waren davon aber nur noch 20 Millionen übrig. Denn die Umsätze sind in den beiden Quartalen davor gesunken und der Konzern macht massive Verluste. Letztes Quartal ist der Umsatz jetzt aber mal wieder zumindest um 0,5% gewachsen und der Bruttogewinn ist sogar noch schneller gewachsen. Damit ist man zwar noch weit von einem funktionierenden Business entfernt, aber ein bisschen Hoffnung gibt's jetzt wieder. Und zum Abschluss noch ein kleiner Servicehinweis: Heute startet wieder so richtig die Berichtssaison und JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock und die Citigroup legen alle Quartalszahlen vor. Wer darauf nicht bis nächsten Montag warten will, kann unseren WhatsApp-Broadcast abonnieren, da gibt's nämlich heute schon ein Update dazu. Link zum Broadcast ist natürlich in der Beschreibung. Ein Hidden Champion aus Deutschland, eine Comeback-Chance, klingt ganz nach einem Fall für unseren Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
HelloFresh ist wohl der bekannteste Corona-Profiteur, der nach der Pandemie nicht mehr richtig auf die Beine kommt. Es gibt aber auch andere Firmen, die vor wenigen Jahren gefragt waren ohne Ende und jetzt vor sich hin dümpeln. Auch der Diagnostikspezialist Stratec gehört dazu. Die Firma war bei Kunden in der Pandemie stark gefragt, weil sie Laborsysteme für PCR-Tests herstellt. Hunderte Proben in wenigen Stunden können die Systeme untersuchen und als noch viel auf Corona getestet wurde, war die Nachfrage besonders hoch. In der Spitze war Stratec damals um die 1,8 Milliarden Euro wert, heute sind es noch 470 Millionen. Besonders trifft die zuletzt schwache Performance übrigens Firmengründer Hermann Leistner und dessen Familie, die noch immer 40% an der Firma halten. Stratec entnimmt und prüft Proben aber nicht selbst, sondern verkauft seine Produkte an Konzerne wie Roche, Danaher, Siemens oder Thermo Fisher. Insgesamt sind 15 der 20 größten In-vitro-Diagnostikfirmen Kunden von Stratec. Das aktuelle Problem: Viele der Firmen haben in der Pandemie ihre Laborkapazitäten aufgestockt, was Stratec zwar damals stark geholfen hat, jetzt aber sind die Labore erstmal ausgestattet und die Kunden halten sich mit Investitionen zurück. Dazu sind die Lager mit medizinischen Tests noch kräftig gefüllt, weshalb Bestellungen ausbleiben. Entsprechend ist der Umsatz auch in den vergangenen beiden Jahren gesunken, 2023 um 5% auf 262 Millionen Euro. Aber vergleicht man den Wert mit dem Vor-Corona-Niveau, machte Stratec im letzten Jahr fast 20% mehr Umsatz als 2019. Die Bewertung liegt aber unter dem Niveau von damals. Spannend ist es auch, wenn man sich die Verteilung der Umsätze ansieht. Der Umsatz mit Laborsystemen, der größte Geschäftsbereich, ist um 19% gefallen. Aber dadurch, dass vor einigen Jahren so viele neue Geräte installiert werden konnten, steigen nun die Umsätze mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien. Dieser Sektor stieg um 8% und wird dadurch ebenfalls immer wichtiger. Für 2024 sind die Aussichten der Firma gemischt, aber der Umsatz soll im Gesamtjahr circa stabil bleiben. Bis 2026 rechnen Analysten aber mit einem jährlichen Wachstum von 9%. Das erwartete KGV von 20 klingt zumindest mittelfristig interessant. Kurzfristig könnten aber weitere Rückschläge drohen. Tubes in the central fuel, spinning like a whirlwind. Precision prepared, ain't no room for error, no pen. PCR machine, heating up the game. Stratic flow, got us reaching for the fame.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, PIMCO, die EZB, der norwegische Staatsfonds, diese Institutionen haben viel gemeinsam. Zum Beispiel, dass sie Anleihen, ETFs und Derivate auf den Plattformen von Tradeweb traden. Ich habe bis vor kurzem noch nie von der Firma gehört, sie ist aber 24 Milliarden Dollar wert, hat keine Schulden und seit dem Börsengang vor 5 Jahren ca. 200% Rendite gemacht. Und hinter der Rendite steckt auch echte wirtschaftliche Stärke. Der Umsatz hat sich seit 2019 fast verdoppelt und die Firma hat eine Bruttomarge von 94%. Jeder, der hier regelmäßig zuhört, weiß, das ist unfassbar viel. Selbst wahnsinnig profitable Softwarefirmen wie Adobe kommen meistens nicht über 90%. Tradeweb wächst also, ist sehr profitabel und hat außerdem sehr viel Einfluss. Die Kollegen bauen und betreiben nämlich elektronische Marktplätze, auf denen die Kunden dann alle möglichen Finanzinstrumente handeln können. Und 2023 wurden auf den Marktplätzen im Schnitt ein Volumen von 1.400 Milliarden Dollar gehandelt und das jeden Tag. Nur mal zum Vergleich, das ist circa der Gesamtwert von allen börsennotierten Firmen in den Niederlanden. Aber wie kann es überhaupt sein, dass eine 1996 gegründete Firma so viel Volumen auf eigene Plattformen holt, wo eigentlich die großen Börsen wie Nasdaq oder CME auch immer dominanter werden? Dazu muss man erstmal verstehen, dass gerade Dinge wie Anleihen von großen institutionellen Investoren nicht an der Börse, sondern over the counter gehandelt werden. Oder anders gesagt, irgendein Banker bei Goldman Sachs ruft einen anderen bei Morgan Stanley an und verhandelt dann mit ihm über den Kaufpreis für eine bestimmte Anleihe. Und anrufen ist hier keine Metapher, tatsächlich werden noch bis zu 40% aller US-amerikanischen Staatsanleihen per Telefon gehandelt. Allerdings verschiebt sich das eben immer mehr auf elektronische Plattformen und Tradeweb ist einer der besten Player. Erst letzte Woche hat der Konzern die Ausschreibung von der Europäischen Zentralbank gewonnen und stellt jetzt für die nächsten 4 Jahre die elektronische Handelsplattform zur Verfügung, auf der die Zentralbanker dann mit verschiedenen Anleihen handeln können. Das erklärt dann auch, wieso Tradeweb mit dem 40-fachen des erwarteten Gewinns bewertet wird, denn die Firma hat eine Marktposition, die man enorm schwer angreifen kann und der Anteil an elektronischem Handel steigt immer weiter. Entsprechend ist die Firma in den letzten Jahren immer über 10% gewachsen und hat das natürlich auch in Zukunft vor. Falls das aufgeht, kann man in die aktuelle Bewertung sicher noch reinwachsen, auch wenn sie nicht wirklich günstig ist. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende. Adios.